Freiheit in Christus. Die aufmerksamen Bibelleser wissen ja, worum es im Galaterbrief geht. Paulus möchte nämlich mit dem Brief oder verfolgt mit dem Brief ein Ziel. Er möchte nämlich den Galatern zeigen, dass Christus allein genügt. Der Glaube an Jesus Christus, der Glaube an das Evangelium, das Jesus verkörpert, ist genug. Es braucht nichts anderes mehr, denn es gab Irrlehrer, die in die Gemeinde oder zu den Empfängern gekommen sind und gesagt haben, ihr müsst das noch tun oder das andere dürft ihr nicht tun. Also sie haben einfach noch ein zusätzliches Evangelium hereingebracht zu Jesus Christus. Und Paulus verwendet den ganzen Brief darauf zu zeigen, dass das eigentlich sinnlos ist. Das ist Quatsch. Jesus ist gestorben und auferstanden. Wer daran glaubt, der ist errettet. Das reicht. Mehr braucht man nicht. Das ist das Ziel. Die Freiheit in Christus. Nichts anderes ist nötig, um frei zu sein. Christus reicht. Freiheit in Christus. Wenn man sich den Gedanken einmal vor Augen hält, Freiheit in Christus, dann stellt sich dem einen oder anderen vielleicht die Frage, war ich denn vorher nicht frei? War ich vorher nicht frei? Ist der Mensch ein unfreier Mensch? Hat er nicht die Freiheit, das zu tun und zu lassen, was er will? Und ich denke, aber ich denke, dass, weil Paulus es geschrieben hat, die Antwort auf diese Frage ist nein. Der Mensch ist von Geburt an nicht frei. Er kann nicht das tun, was er will. Und zwar sehen wir das bei Paulus ganz deutlich. Er verwendet im Römerbrief die ersten drei Kapitel lang und breit dafür, um zu zeigen, dass jeder Mensch sündig ist. Jeder Mensch hat gesündigt. Und in 3, Vers 23 fasst er das alles zusammen und sagt, hier ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Alle. Und dann nimmt er keinen aus. Er schreibt den Brief an Juden und Heiden und er führt auf, genauso wie die Heiden schon immer Sünder waren und Sünder sind zu dem Zeitpunkt, so seid auch ihr Juden genauso Sünder. Und egal zu welcher Gruppe von den beiden du dich hier gerade zählst, du fällst auch in diese Kategorie oder du bist einmal in diese Kategorie gefallen. Jeder Mensch ist von Geburt an nicht frei. Und in Epheser 2 schreibt Paulus auch ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Auch ihr wart tot. Und er führt dann weiter fort in Vers 3 über die Kinder, die tot waren und deshalb unter dem Zorn Gottes stehen. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches. Und hier sehen wir die Unfreiheit, die Paulus damit meint. Wir waren nämlich nicht frei, das zu tun, was wir tun wollten, sondern der Mensch ist von Geburt an unter seine eigenen Begierden versklavt. Er kann nicht das tun, was er tun will, sondern er tut das, was er nicht tun will. Das finden wir auch in Römer 7, da beschreibt Paulus das auch ganz gut. Das ist die Krankheit, die jeder Mensch von Geburt an hat. Jeder Mensch ist krank. Er kann nämlich nicht das tun, was er will. Er wird noch nicht mal seinem eigenen Maßstab gerecht. Wir müssen da noch nicht mal von Gottes Maßstab reden, sondern jeder Mensch wird von Geburt an noch nicht mal seinem eigenen Maßstab gerecht. Und ich glaube, da kann auch kein Psychologe oder Arzt bei dieser Krankheit helfen. Der Mensch ist unheilbar krank. Aber wenn wir weiterlesen, gerade auch in dem Epheser-Text, den ich gerade vorgelesen habe, da setzt Paulus weiter fort und sagt, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Das ist die Lösung für die Krankheit. Keine Medizin, kein Arzt, keine Behandlung kann da etwas helfen. Aber Gott, er hat eingegriffen. Er hat seinen Sohn gesandt. Dieser Sohn ist gestorben und auferstanden. Und jeder Mensch, der daran glaubt, der ist gerettet. Der ist frei von der Krankheit, die er seit seiner Geburt mit sich getragen hat. Jeder, der daran glaubt. Und wir finden gerade diese Frage ein bisschen in Johannes 3 diskutiert. Nikodemus, der eigentlich ein Gelehrter war, hat es nicht verstanden. Jesus sagt zu ihm, du musst von Neuem geboren werden und dann hast du erst das wahre Leben. Und Nikodemus versteht es nicht. Er fragt, wie muss ich in den Leib meiner Mutter zurückkehren und von Neuem geboren werden? Und Jesus sagt ihm, nein, das funktioniert so nicht. Wer aus dem Geist geboren wird, diese Geburt ist nötig. Und davon redet auch Paulus. Das führt Paulus mit seinen Briefen immer wieder weiter aus. Wir sind gestorben mit Christus. Und wenn wir daran glauben, dann sind wir auch mit ihm auferweckt. Dann haben wir das neue Leben. Und darum ging es eigentlich hauptsächlich auch in der Gewo. Anders leben. Deshalb auch das Motto. Wir sind zu einem neuen Leben geboren. Und wir können deshalb anders leben, wenn wir uns vom Geist bestimmen lassen. So einmal ganz grob zusammengefasst die Themenreihe. Und einer unserer Dozenten am BSB hat einmal ein sehr, sehr gutes Bild dafür aufgezeigt. Und ich denke, das Bild ist für euch alle schon bekannt. Aber in dem Zusammenhang habe ich es bis dahin noch nicht gesehen und deshalb möchte ich es hier auch einmal kurz ausführen. Und zwar ist es das Bild oder die Geschichte von Edmond Dantès. Edmond Dantès, die meisten kennen wahrscheinlich eher den Namen der Graf von Monte Cristo. Und ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, aber der Graf von Monte Cristo veranschaulicht total gut, was Paulus in seiner ganzen Theologie schreibt. Und zwar möchte ich ganz kurz die Geschichte einmal anreißen. Es ist so, dass Edmond Dantès in seinen jungen Jahren zu Unrecht in ein Gefängnis gesteckt wird, um seine Strafe abzubüßen. Also ihm wird etwas vorgeworfen, er hat etwas verbrochen und er kommt ins Gefängnis, um diese Strafe einfach Zeit seines Lebens abzusitzen. Im Gefängnis aber trifft er einen alten Mann, es ist sein Zellenkollege oder Zellennachbar, der ist nebenan in der Zelle und er verrät ihm ein Geheimnis, denn er ist schon im Sterben und denkt nicht, dass er jemals aus dem Gefängnis rauskommen wird und verrät deshalb Edmond Dantès ein großes Geheimnis. Und zwar weiß dieser alte Mann, wo ein unfassbar großer Schatz liegt, nämlich auf der Insel Monte Cristo. Er verrät ihm, wie man da hinkommt und Edmond Dantès schafft es tatsächlich, aus dem Gefängnis auszubrechen. Er wird frei, findet die Insel, findet den Schatz und ist jetzt unbeschreiblich reich. Und er kehrt zurück nach Frankreich und ist nicht mehr Edmond Dantès, sondern jetzt ist er der Graf von Monte Cristo. Er ist ein neuer Mensch, er ist quasi von den Toten auferstanden und hat all den Ballast abgeworfen, den er vorher mit sich mitgetragen hat und kann jetzt in Freiheit unter den Menschen leben, die ihn vorher ins Gefängnis gesteckt haben. Denn er ist jetzt nicht mehr Edmond Dantès, sondern der Graf von Monte Cristo. Er ist ein freier Mensch. Und ich denke, jetzt ist die Parallele zu Paulus ganz deutlich. Er beschreibt auch diesen neuen Menschen, der gestorben ist und auferstanden ist und jetzt frei ist. Frei in Christus. Freiheit in Christus. Und dieses Bild von dem Grafen von Monte Cristo veranschaulicht das ganz gut. Und der Autor des Romans, Dumas, der hat da, glaube ich, bestimmt auch ein bisschen Paulus gelesen und ist so auf die Idee gekommen, hat den Roman verfasst und deshalb kann ich ihn jetzt hier als Beispiel verwenden. Frei sein bedeutet also, wenn wir von Freiheit in Christus sprechen, Freiheit bedeutet, nicht mehr den eigenen Begierden gehorchen zu müssen. Ich hatte am Anfang kurz erklärt, der Mensch ist unheilbar krank. Er kann nicht das tun, was er will. Er muss seinen Begierden gehorchen. Mal mehr, mal weniger, aber auf Zeit seines Lebens gesehen, gehorcht er seinen Begierden. Er kann nicht das tun, was er will. Er ist unheilbar krank. Aber wenn wir die Freiheit in Christus gewinnen, dann sind wir frei von unseren eigenen Begierden. Und dann sind wir auch fähig dazu, unseren eigenen Maßstab zu erfüllen. Und darüber hinaus sind wir dann auch in der Lage, Gottes Maßstab zu erfüllen. Vorher konnte man gar nicht dran denken, dass der Mensch den Maßstab Gottes erfüllen kann. Er konnte noch nicht mal seinen eigenen erfüllen. Aber wenn wir frei sind in Christus, dann können wir unseren Maßstab und Gottes Maßstab erfüllen und ihm gerecht werden. Die Frage ist aber, wie schaffe ich das? Das hört sich ja in der Theorie gut an. Paulus beschreibt hier das sehr, sehr gut und deutlich. Aber wenn ich dann selber in mein Leben gucke und du vielleicht auch in deins, dann sieht das manchmal nicht so aus, dass wir diese Freiheit wirklich haben. Man sündigt, man fällt, man tut immer noch Sachen, die man nicht tun möchte. Sind wir denn frei? Ich denke, auch da ist die Antwort ganz klar und deutlich ja. Wir haben diese Freiheit. Die Frage ist nur, nehmen wir Anspruch von dieser Freiheit? Und ich möchte einmal kurz darauf eingehen, wie Paulus beschreibt, wie wir Anspruch darauf nehmen können, wie wir das für uns in Anspruch nehmen können, diese Freiheit. Und zwar schreibt er, scheinbar ganz einfach, in der Praxis doch etwas schwerer, Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. So einfach ist das. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Okay, schauen wir weiter in Epheser 5, Vers 18 bis 21, schreibt Paulus auch zu dieser Thematik, und berauscht euch nicht mit Wein, guter Hinweis, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Und hier spricht er wieder das Gleiche ein, wie in Galater 5, Vers 16, sondern werdet voller Geist. Aber hier erklärt er auch, wie das funktioniert. Die Elberfelder Übersetzung übersetzt mit indem ihr. Und jetzt folgen vier Sachen, die einfach zeigen, wie wir diese Fülle des Geistes bekommen können, wie wir im Geist wandeln können, damit wir die Begierden nicht mehr tun. Also erstens, zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern reden. So einfach ist das. Wir sollen nicht miteinander streiten, übereinander schlecht reden oder andere Sachen tun, sondern einfach zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern reden. Wer hat das schon mal gemacht? Ich glaube, jeder von uns hat das schon ein oder andere Mal gemacht, denn ich glaube, Paulus meint hier nicht, dass wir nur noch singend miteinander reden sollen, sondern dass wir einfach diese Inhalte, die die Psalmen oder andere geistliche Lieder transportieren, dass wir die auch im Gespräch weitergeben. Also einander einfach ermutigen, motivieren, das weitergeben, was uns selber vielleicht bereichert hat, was uns ein Segen geworden ist, an andere weitergeben, an unseren Nächsten hier in der Gemeinde oder auch in unserem Umfeld. Einfach diese Sachen weitergeben, ermutigend und motivierend mit anderen reden. Das meint Paulus hier. Dann werden wir voll des Geistes. Als zweites schreibt er, und dem Herrn in eurem Herzen singen und spielen. Also hier geht es einfach um die persönliche Anbetung. Dem Herrn im Herzen singen und spielen. Ob das laut oder leise ist, das ist euch selbst überlassen. Aber wir haben in der Gewo gesehen, dass gerade in der Jugend in der Hinsicht sehr große Schätze verborgen sind. Sehr viele Talente gibt es gerade in dieser Hinsicht. Musik, generell Kunst ist zahlreich vorhanden. Da werdet ihr als Gemeinde da wahrscheinlich noch viel von profitieren, wenn das sich einfach so weiterentwickelt, wie wir es jetzt in dieser Gewo kennengelernt haben, in der Jugend. Aber dafür muss man kein Künstler sein, dafür muss man nicht Musik studiert haben oder so, sondern deshalb sagt Paulus hier, in euren Herzen. Ich weiß nicht, ob Paulus vielleicht selber auch nicht so die schönste Stimme hatte und er deshalb so schreibt, aber es reicht Gott, wenn wir in unserem Herzen einfach für ihn singen. Wir können es laut oder leise tun, aber mit unserem Herzen. Dann werden wir voll Heiligen Geistes. Und als drittes sagt er auch noch, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also er sagt hier, wir sollen unser Leben, unsere Eigenschaften, unsere Ausrichtung soll einfach von Dank geprägt sein. Wir sollen dankbar sein. Und ich glaube, wir in Deutschland, wir haben auch so viel Grund, Danke zu sagen. Jeder, der schon mal irgendwo in der dritten Welt im Ausland war, der kann einfach bestätigen, wie gut es uns hier geht, dass wir einfach von allem viel mehr haben, als wir brauchen. Und darüber hinaus haben wir die Gemeinde, gerade hier die in Rheinbach, das wunderbare Gebäude, die Gemeinschaft unter uns Christen, all das, die Familien, die wir haben, Geschwister, es ist einfach der beste Rahmen, den man sich vorstellen kann. Und die Frage ist, sind wir dafür dankbar? Bist du dafür dankbar, dass du jetzt hier morgens im Gottesdienst in der FEG Rheinbach sitzen kannst? Paulus sagt, wenn wir dankbar sind, dann werden wir voller Heiligen Geistes. Und das Letzte, vielleicht etwas komplizierter als die anderen, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Viele Bibeln machen da schon einen Abschnitt, setzen das unter die Hausordnung, aber die griechische Konstruktion zeigt, dass dieses Wort ordnet genauso mit Sagen und Spielen und Reden unter das, in dem untergeordnet ist. Also zählt diese Unterordnung untereinander auch dazu. Wenn wir voller Heiligen Geistes werden wollen, dann sollten wir uns einander unterordnen, den Nächsten höher achten als uns selbst, denjenigen, der vielleicht rechts oder links neben dir sitzt, hinter dir oder vor dir, ihn höher achten, als man sich selbst achtet. Aber das gilt nicht nur für uns hier in diesem Saal, sondern auch für unsere Mitmenschen, für jeden Menschen, den du begegnest. Achte ihn höher als dich selbst, dann wird der Heilige Geist dich erfüllen. Dann kannst du im Heiligen Geist wandeln und die Begierden, die in uns da sind, beherrschen und über sie Macht haben. Als ich mir diese Sachen durchgelesen habe, dachte ich mir, dass die Epheser wahrscheinlich gedacht haben, okay, es ist nichts Neues. Vieles davon hat man schon gehört, sei es im Alten Testament oder auch durch die Verkündigung der anderen Apostel. Ich glaube, vieles von denen war ihnen bekannt. Und ich glaube, das zeigt uns, dass Paulus nicht unbedingt genau diese vier Sachen meint. Man könnte diesen Katalog auch noch erweitern. Aber was Paulus sagen will, ist, tut einfach das, was ihr in der Bibel findet. Tut das, was Gott euch befiehlt. Tut das, was der Heilige Geist dir befiehlt. Und dann wirst du erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und für mich habe ich da den Schlüssel daraus gezogen. Ich werde vom Heiligen Geist erfüllt, wenn ich ihm gehorche. Ich werde vom Heiligen Geist erfüllt, wenn ich ihm gehorche. So einfach ist es. Das ist das Rezept für die Fülle des Geistes. Gehorche ihm, dann wirst du erfüllt. Und deshalb möchte ich dir die Frage stellen, was ist der letzte Befehl, den Jesus Christus dir vielleicht im Bibellesen oder auch im Gebet durch das Gespräch mit dem Heiligen Geist offenbart hat? Was ist der letzte Befehl, den du bekommen hast? Was solltest du tun? Was solltest du vielleicht lassen? Und hast du das schon getan? Der Schlüssel für die Fülle des Heiligen Geistes ist, gehorche dem Heiligen Geist, dann wirst du mit ihm erfüllt. Was war der letzte Befehl? Was solltest du tun oder lassen? Zusammenfassend möchte ich einfach nochmal sagen, Freiheit in Christus bedeutet zum einen, dass ich nicht mehr die Begierden tun muss, die in mir sind. Freiheit in Christus bedeutet zum einen, dass ich nicht mehr die Begierden des Fleisches, des alten Menschen tun muss. Aber es gibt noch eine zweite Seite der Medaille. Frei werden von den Begierden ist nur eine Folge von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte einfach nochmal den Abschnitt aus Galater 5, 13 weiterlesen. Ich hatte ja 13a angeführt und lese einfach weiter Galater 5, 13 bis 14. Nur gebraucht die Freiheit nicht, also Paulus greift die Freiheit wieder auf, nur gebraucht die Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich lese nochmal, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und was Paulus hier mit nicht als Anlass für das Fleisch meint, ist, glaube ich, den meisten bekannt. Dazu schreibt Paulus auch in 1. Korinther 6, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient mir zum Besten. Ich habe die Freiheit, ich kann tun und lassen, was ich will, aber nicht alles dient zum Besten. Einiges kann mir auch schaden. Die Frage ist, wie nutze ich diese Freiheit? Nutze ich sie zum Guten oder zum Schlechten? Um nochmal das Beispiel vom Grafen von Monte Cristo aufzugreifen. Er hat seine Freiheit nicht zum Guten genutzt. Er hat sich gerecht seine Gegner aus dem Weg geschaffen. Aber das ist das Negativbeispiel. Eigentlich sind wir frei, frei von unseren Begierden. Und diese Freiheit hat noch einen weiteren Aspekt. Freiheit in Christus, so ist das Thema. Und ich möchte euch jetzt das vollständige Thema nennen und einfach abschließen. Freiheit in Christus ist Freiheit zur Nächstenliebe. Freiheit in Christus ist Freiheit zur Nächstenliebe. Amen.